Na, Vicky, Podcastaufnahme in der Messe Dortmund im Sommer?
Das ist wirklich was ganz Besonderes. Draußen brennt nicht nur die Sonne, nein, bei uns ist auch eine heiße Diskussion entfacht, hier bei uns am Tisch, denn wir haben heute eine XXL-Folge aufgenommen.
Absolut. Mehr Gäste, mehr Zeit. Das ist richtig gut gelaufen, würde ich
sagen.
Und
ein spannendes Thema, nämlich Wildtiere im Wandel, genetische Vielfalt zwischen Chance und Risiko.
Ja, also ich sag mal, die Diskussionen waren so intensiv, da kann man wirklich überlegen, ob man da eine Fortsetzung von macht. Waren wirklich sehr gute Diskussionen.
Das stimmt. Und wenn euch das interessiert, dann hört natürlich gerne rein. Wir wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Viel Spaß.
Jagd und Hund, der Podcast mit Vicky
und Carsten. Vielfalt, Passion und Praxiswissen.
Treffen auf spannende Gäste.
Hallo und willkommen zu einer ganz besonderen, nämlich unserer ersten XXL-Folge des Podcasts Jagd und Hund. Schön, dass ihr dabei seid.
Horrido, auch von mir.
Heute widmen wir uns einem Thema, das oft im Hintergrund bleibt, aber für die Zukunft unserer Wildtiere entscheidend ist. Genetische Veränderung. Dabei geht es nicht nur um Wissenschaft, sondern auch um Jagdpraxis, Traditionen und unbequeme Wahrheiten.
Genetische Veränderungen passieren meist leise und unbemerkt, haben aber eine enorme Auswirkung. Von der Widerstandsfähigkeit unserer Wildarten bis hin zur Zukunft ganzer Populationen. Wir wollen heute nicht nur spannende Einblicke geben, sondern auch provokante Fragen stellen. Von der Verehrung des Rothirsches bis hin zur Frage, ob wir als Jäger vielleicht manchmal Gott spielen. Genau darüber wollen wir ganz offen diskutieren, mit Gästen, die bereit sind, auch heikle Themen anzusprechen.
Dafür haben wir uns heute drei Gäste eingeladen, die jagdliche Praxis, Wissenschaft und Wildbiologie miteinander verbinden.
Sie alle bringen ganz unterschiedliche Perspektiven mit, vom Jäger über junge Tiermediziner bis hin zum Wildbiologen.
Mit dabei ist Michel Bierwert aus dem Sauerland. Der 25-Jährige steht kurz vor seinem Abschluss seines Tiermedizinstudiums, ist seit seinem 15. Lebensjahr Jagdscheininhaber und blickt bereits auf eine militärische Laufbahn als Reserveoffizier zurück. Die Jagd mit Hund begleitet ihn seit seiner Kindheit und prägt seine jagdlichen Leidenschaft bis heute.
Vielen lieben Dank für die nette Vorstellung und ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, Dankeschön. Hallo Michel, schön, dass du da bist. Und außerdem bei uns ist Jan Winkler, er ist 47 Jahre alt, wohnhaft am Rande des Westerwaldes und seit 2018 Jäger. Er geht gemeinsam mit seinem Border Terrier Idefix auf die Jagd und sieht in ihr ein wertvolles Werkzeug für Natur- und Tierschutz sowie zur Lösung von Mensch-Tier-Konflikten. Hallo Jan, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank und hallo an alle, die zuhören und die hier in der Runde stehen. Ich freue mich, da zu sein.
Und schließlich freuen wir uns über Frank Zabel, Wildbiologe mit einem Master in Wildlife Biology and Conservation. Er ist Autor für verschiedene Jagdmagazine, Projektleiter von Initiativen wie Rotwildes MV oder Rotwild ID und bekannt als Moderator des Jagdcast. Mit seiner bayerischen Gebirgsschweißhündin Heidi führt er ein anerkanntes Nachsuchengespann und bringt enormes Fachwissen zur genetischen Verarmung von Wildtieren und deren Management mit. Schön, dass du da bist.
Moin, danke, dass ich hier sein darf.
Ja, hallo Frank. Wir haben ein hochkarätiges Podium also und mit dieser geballten Expertise wollen wir heute eintauchen in die Frage, was genetische Veränderung bei unserem heimischen Wild bedeutet und welche Konsequenzen sie für die Jagd und für den Naturschutz haben. Und damit beginnen wir auch schon mit unserer ersten Fragerunde. Mein lieber Michel, wie bist du eigentlich zur Jagd gekommen?
Die Jagd ist bei mir sozusagen angewölft, würde ich mal sagen. Man kann es ja auch sagen, mit der Muttermilch aufgenommen. Ich kenne kein Leben ohne Jagd, muss ich gestehen. Ich bin da reingewachsen und habe es nie wieder losgelassen, wie es die meisten tun, die dort reinwachsen und sofort von klein auf mit an die Hand genommen werden, würde ich sagen. Und das hat sich, also meine ganze Familie jagt. Mein Freundeskreis ist ausgewählt, sage ich jetzt mal.
Krass, irgendwann limitiert sich das auch.
Genau, also irgendwie läuft man immer irgendwem über den Weg. Das Tiermedizinstudium, da läuft man auch immer irgendwem über den Weg, der mal jagt. Also das ist, es nimmt mein Leben ein während des und neben dem Studium, ja.
Schön. Jan, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du denn zur Jagd gekommen?
Ja, ich bin ein Spätberufener. Ich habe vor 8 Jahren erst den Jagdschein gemacht und bin im ländlichen Raum groß geworden und in der Zeit nach dem Jagdschein festgestellt, dass man da zwar groß werden kann und trotzdem keine Ahnung davon hat, was um einen drumherum passiert. Und in den letzten 8 Jahren hat sich das sehr verändert, die Perspektive, weil man einfach viel stärker mit der Kulturlandschaft sich beschäftigt. Genau. Mhm. Angefangen, die Entscheidung, den Jagdschein zu machen, ist in England, in Shropshire gefallen. Das ist eine sehr ländliche Region. Und da waren wir in einem mittelalterlichen Turmhaus an der Farm und die Schafe des Landwirts waren am Husten. Wir haben den angesprochen und er hat gesagt, ja, ach, da mache ich jetzt gar nichts, die gehen in 2 Wochen zum Schlachter. Und dann habe ich mir gedacht, das ist nicht das gute Fleisch von unserem Land, was ich essen möchte. Mhm. Und das hat dann meine Entscheidung begünstigt, den Jagdschein zu machen. Dass da so eine Passion draus geworden ist für unsere Wildtiere, hätte ich nicht gedacht.
Ja, war schön, spannende Geschichte. Wahnsinn. Frank, wie sieht's denn bei dir aus? Wie bist du denn zur Jagd gekommen?
Ja, das ist schon nicht mehr wahr, das ist so lange her. Aber es war tatsächlich immer die Liebe und Begeisterung für die Natur, wenn sich das viele Nichtjäger schwer vorstellen können. Und letztendlich hat mich das denn vor über 20 Jahren dann in die Jagd gezogen. Genau.
Sehr gut.
Jetzt haben wir ja schon gehört, was wir hier alles versammelt haben, Wildbiologen, Tiermediziner. Wie seid ihr denn zu diesen Themenfeldern gekommen? Machen wir mit dir gleich weiter, Frank.
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber stand 2017, 2018 so vor der Frage, was ich mit dem Rest meines Lebens anfangen möchte. Und wir haben in der Jagd tatsächlich, wenn wir so mal das Hundewesen ausklammern, das Schießen und das Jagdhorn blasen, dann haben wir so einen Bereich, wo man sich auch ohne relativ viel Fachwissen ganz gut hervortun kann. Und auf dieser Welle bin ich tatsächlich auch ein paar Jahre geschwommen, hab dann aber, man ist ja dann doch ein bisschen reflektiert, irgendwann auf mich selber zurückgeguckt und gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. Ja. Und dann eben geguckt, wie ich dem Ganzen ein bisschen mehr Substanz geben kann. Das war dann auch mit einer beruflichen Veränderung verbunden. Ich habe dann eben den Job als leitenden Angestellten an den Nagel gehängt und Wildbiologie studiert. Ja. Also damals standen eben letztendlich zwei Wege letztendlich zur Auswahl, die beruflich auch gewisse Perspektiven dargestellt haben. Das eine war ein Berufsjäger und das andere war eben die Wildbiologie und ich habe mich für letztere entschieden.
Das wäre schon mal auch spannend. Michel, wie ist es bei dir?
Interessanterweise habe ich über die Frage auch mal nachgedacht, wie ich mich jetzt dem ganzen Thema gewidmet habe und ich glaube, dass das bei mir sogar relativ früh losgegangen ist. Mhm. Als kleiner Junge, wenn man mit den Eltern in den Urlaub gefahren ist, habe ich mir teilweise schon Gedanken gemacht, wenn man jetzt meinetwegen die A1 oder was oder die A7 runtergefahren ist, habe ich, wenn man mal Wild gesehen hat oder sowas, habe ich mir schon überlegt, Mensch, die rechts an der Straße, die wissen gar nichts von denen, die links an der Straße stehen. Mhm. Ne? Und irgendwie hat sich so der Gedanke tatsächlich schon aufgedrängt, wie soll ich sagen, also die Autobahn oder generell den Verkehr oder den Menschen als kleinen Zerschneider, genau, als Störfaktor wahrzunehmen, genau, das trifft es ganz gut. Und so richtig ins Thema eingestiegen bin ich dann tatsächlich durch den Julian Laumeier, der dann promoviert hat hinsichtlich der Rotwildgenetik in Hessen. Da habe ich auch angefangen mit dem Studium um die Zeit, habe mir das dann mal alles zu Gemüte geführt und genauer Studienrecherche betrieben. Ja. Also die Initialzündung kam allerdings wirklich dann so vor 2 Jahren, als ich tatsächlich dann die Arbeiten vom Frank gehört hatte. Herr Zabel, Sie haben mich dahingehend...
Wir können uns gerne duzen.
Das ist umso besser. Da hast du mich wirklich motiviert. Und Jan gleichermaßen auch. Ich meine, wir kennen uns ja schon 2 Jahre, wenn ich da mal so drüber nachdenke. Ich habe das ja alles so ein bisschen zusammen angefangen und behandelt und bin auf euch aufmerksam geworden. Und vor einem Jahr, da bin ich dann auch wirklich selber damit konfrontiert worden, zumindest von dem damaligen Wissensstand, den ich gehabt habe. Und zwar habe ich innerhalb von 4 Wochen, so in den heimischen Revieren, 3 Rehböcke erlegen dürfen, die alle irgendwelche Deformationen aufgewiesen haben.
Krass.
Das war ein Rehbock, den ich in Nachbarsgarten sozusagen abgefangen habe, der eine Brachygnatie, also eine Unterkieferverkürzung, aufgewiesen hat. Das habe ich jetzt nicht sofort mit genetischer Verarmung in Zusammenhang gebracht, weil es letztendlich auch da noch keine
Gründe haben könnte.
Genau, richtig. Ja. Es könnte auch andere Gründe haben. Dann habe ich 2 Wochen später allerdings etwas weiter weg noch einen Bock erlegt, der auch so eine Art korkenzieherförmiges Haupt dann aufgewiesen hat. Und 2 Wochen danach oder 1 Woche danach habe ich dann den nächsten Bock erlegt, der auch einen total krummen Schädel hatte. Und da habe ich mir gedacht, nee, also das ist
normal.
Das ist irgendwie nicht normal. Ja, genau. Vor allen Dingen habe ich dann, wie gesagt, intensivere Studienrecherche betrieben, auch mal neben dem Rotwild, weil ich persönlich fand es halt immer, dass da vielleicht auch ein bisschen zu viel aufs Rotwild geachtet wird und dass andere Wildarten, die vielleicht etwas weiter verbreitet sind, können ja theoretisch auch davon betroffen sein. Mhm. Ne? Und dann habe ich dahingehend die Recherche betrieben, auch mal andere Wildarten dahingehend zu untersuchen oder kennenzulernen. Und deswegen stehe ich, glaube ich, heute hier.
Sehr gut. Diesen Bogen geschlagen,
ja.
Meine Güte.
Ja.
Jan, wie sieht es denn bei dir aus?
Tja, das erste Mal mit genetischer Verarmung in Kontakt gekommen bin ich kurz nach dem Jagdschein auf einer Drückjagd in dem Rotwildgebiet Kreis Neuwied bei mir vor der Haustür. Das ist total verinselt, keine Wildbrücken. Und da wurde auf der Jagd ein Kalb geschossen, das hatte eine Skoliose, also eine verdrehte Wirbelsäule, das war aufgebrochen. Alle haben davor gestanden und fanden das total spannend und keiner konnte sich erklären, was das war. Okay. Und im Nachgang habe ich dann von meiner Tierärztin gehört, mit der ich mich da ausgetauscht hatte, dass man sowas von Rindern erkennt, dass das aufgrund von genetischer Verarmung oder Inzucht eben anhängt. Und ich bin ein Mensch, ich habe so Sachen immer im Hinterkopf und wenn ich wieder was höre, dann verknüpfe ich das miteinander. Und der Kontakt mit Michel hat mir da wirklich viel, ich habe wahnsinnig viel, tauschen wir uns aus und spielen uns immer so die Bälle zu, wie mit dem Bent-Nose-Syndrom, also diesem mit dem verdrehten Schädel oder sowas. Immer wenn man wo was liest, dann schiebt man sich das zu und so steigt halt nach und nach der Wissensschatz. Ich bin jetzt ja kein Studierter wie die beiden anderen Mitsprecher, aber ich lese viel und verknüpfe das. Und das sind so die großen Fragen, die wir in unserer Kulturlandschaft haben, die mich halt auch beschäftigen. Wie kann das sein, dass das Rehwild an genetischer Verarmung ja leidet, wenn doch der Lebensraum wesentlich kleiner ist als jetzt zum Beispiel beim Rotwild. Ja. Das sind so die Fragen und da habe ich so ein, zwei Punkte auch, die vielleicht im Podcast nochmal angesprochen werden können.
Wir senden liebe Grüße noch an Julian raus, der leider heute nicht dabei sein kann. Schade. Ja, er ist mit dem Auto liegen geblieben, deswegen kann er hier heute nicht dabei sein. Aber ihr seid ja da, mein lieber Michel. Wir gehen weiter in der Fragerunde und zwar, was fasziniert dich denn? Also wir haben ja jetzt gehört, du warst jagen, du hast 3 Rehböcke in kurzer Zeit erlegt, aber was fasziniert dich denn persönlich gerade an diesem Spannungsfeld zwischen Jagd, Wild und Wissenschaft?
Als Spannungsfeld würde ich es jetzt tatsächlich noch nicht mal betrachten. Das Zusammenspiel davon, das fasziniert mich eher und zwar die Ausrichtung der Jagd unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten mal im Hinblick auf irgendwelche wildbiologischen Konflikte zu untersuchen. Das ist das, was mich interessiert, muss ich sagen. Und ich war selber so der 0815-Jäger, würde ich jetzt mal sagen, bis 2017, 2018. Und dann hab ich mir irgendwann halt gedacht, jetzt guckst du halt mal selber nach und versuchst dich auch mal weiter zu bilden. Ja. Das ist auch vielleicht auch einfach ein höherer Anspruch, den man dann an sich selber hat.
Ja.
Weil letztendlich, will da keinem auf die Füße treten, aber in den Jagdscheinkursen und so weiter, wenn ich mich dann mit Jungjägern bei uns aus dem Kreis oder so unterhalte, dann habe ich das Gefühl, dass das auch manchmal so ein bisschen in so Floskelkloppereien verfällt. Ohne das jetzt böse zu meinen. Ich finde, dass da der Anspruch an die Selbstbildung und Weiterbildung einfach leider manchmal nicht hoch genug ist vielleicht.
Dass sie ein bisschen liegen bleibt.
Ja, genau.
Ich glaube, es ist halt auch schwierig, wenn man medizinisch nicht so ganz bewandert ist, dass man dann erstmal diese Hürde überhaupt nehmen muss. Ja. Um dann wirklich zu sagen, okay, das ist, ne, wir wissen alle, dass das, gerade wenn man eine Studie liest oder so, das ist halt auch nicht immer selbsterklärlich und selbstverständlich.
Absolut.
Und
klar.
Ich glaube, da diesen Sprung zu wagen oder diese Hürde auf sich zu nehmen, die ist natürlich ganz spannend. Jan, das hast du ja geschafft. Wie siehst du denn eigentlich dieses Spannungsfeld zwischen, oder siehst du auch so, dass wie Michel, dass das eher kein Spannungsfeld ist, sondern eher die Kausalitäten, dass dich das so interessiert? Was fasziniert dich denn daran?
An Verbindung Jagd und Wissenschaft, also ich finde meinen Zugang halt über Fachbücher und sollte so oder den Austausch oder Studien da. Und da ist es halt, das sind dann diese Fragen, die ich dann beantwortet bekomme. Ja, wie kann das sein, dass das Rehwild, weil es ja einen wesentlich kleineren Lebensraum hat, trotzdem verarmt und sowas. Und diese Antworten findest du halt in Studien. Und das Wissen darum über solche Sachen lässt mich halt meine jagdlichen Entscheidungen so beeinflussen, dass sie halt mehr, ich kann dann mehr im Sinne des Wildes jagen. Und das ist das, was mich so interessiert, für mich persönlich. Ne?
Und lieber Frank, du als Wildbiologe, ich bin auf deine Antwort ehrlich gesagt wirklich gespannt. Was fasziniert dich so persönlich daran? Du hast ja dich damals für das Studium entschieden, aber wo kam das her?
Wo kam das her? Also klar, ich bin so ein bisschen infiziert von dem Forstdirektor AD Hans-Albrecht Hewiker, der tatsächlich als allererster auf das Problem beim Rotwild in den 90er Jahren aufmerksam gemacht hat.
Ja.
Ohne den würden wir heute nicht stehen. Da würden immer noch alle das weglächeln. Ja, wahrscheinlich so ein bisschen von seiner Strahlkraft infiziert. Finde ich, dass es unsere originäre Verantwortung ist, dafür zu sorgen, dass wir diese Tierarten erhalten.
Ja.
Und das Krasse ist, wir reden oft, gerade ein paar Ältere hier, ne, ich guck uns beides an, aber wir reden oft so darüber, dass es früher besser war. Aber
ich bin auch seit über 20 Jahren Jägerin, auch wenn ich nicht so aussehe, stell dir vor.
Ja, aber das war jetzt auf die Lebensjahre bezogen. Vicky. Aber wenn wir uns so verschiedene Parameter angucken, dann leben wir jetzt in den guten alten Zeiten. Na, wir haben beim Rotwild, bei fast allen Schalenwildarten, glaube ich, Bestände, die es noch nie gab, in dieser Größenordnung. Beim Niederwild schaut es ganz anders aus, aber das steht im Zusammenhang mit der Landwirtschaft. Aber Das sind die guten Zeiten, die wir jetzt erleben, trotz genetischer Verarmung und ganz viele andere Probleme, die da draußen sind, die wir immer mitdenken müssen. Mhm. Und wir haben verdammt nochmal dafür zu sorgen, dass das so gut bleibt oder sogar eher besser wird. Weil Untätigkeit führt auf jeden Fall dazu, dass es immer schlechter wird. Mhm. Wenn wir nichts machen, verschlechtert es sich jeden Tag. Also nicht jeden Tag, aber jedes Jahr.
Immer ein bisschen, ja.
Immer ein bisschen. Und das zeigen die Studien ja auf. Verschiedene Studien sagen so im Zeitfenster, das variiert so ein bisschen, aber 15, 20 Jahre kann man sagen, verlieren wir so auch ungefähr 15% der genetischen Vielfalt. Und das heißt, jetzt aktiv werden und dafür zu sorgen, dass eben auch unsere Enkel so eine großartige Wildart oder so ein großartiges Wildlife, kann man sagen, also wirklich dieses ganze Artenspektrum, was wir noch da draußen haben, erhalten. Mhm. Gegen alle Widerstände. Und damit macht man sich keine Freunde. Mhm. Nicht in der Jagd, weil wir Jäger spielen eine ganz wesentliche Rolle. Aber auch auf dem letzten Landesjägertag hat nach meinem Vortrag die Staatssekretärin aus dem Landwirtschaftsministerium gesagt, sinngemäß, ich solle nicht so schwarz malen. Und dabei habe ich einfach die Fakten dargelegt. Und come on, da müssen wir eben gegenhalten. Weil ansonsten wird das weggelächelt.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Jetzt hört man ja manchmal irgendwie so den Satz, genetische Vielfalt merkt man erst, wenn sie schon verloren ist. Wie seht denn ihr das? Und schätzen wir die Tragweite vielleicht noch immer? Michel?
Ich glaube ja. Ich bin mir da sogar ziemlich sicher. Das ist alles anekdotisch, muss ich dazu sagen, was ich dafür jetzt vorbringe. Insbesondere Unterhaltung mit Mitjägern, auch auf der Jagd und Hund im letzten Jahr. Wenn man dann beim Projekt Wanderhirsch vom Landesjagdverband oder sowas sich dafür einsetzt und dann mit Leuten spricht, so auf 100%ige Zustimmung, finde ich, stößt man da nicht.
Mhm.
Ne? Und so die Tragweite dessen, was momentan, es ist ja nicht so, dass es jetzt erst seit 5 Jahren passiert, seitdem da die ersten, wie soll ich sagen, fundierteren Studien rausgekommen sind, die hier in unmittelbarer Nähe stattgefunden haben, dass das Ding voranschreitet. Ne? Ich glaube, dass insbesondere beim Rotwild sich viele einfach nicht dafür berufen fühlen und sagen, ich habe da vielleicht auch keinen Kontakt mit. Ja. Ja, ich habe nicht die Möglichkeit, auf Rotwild zu weitwerken. Ich sehe da zwar mal ein Bild und das war's dann aber auch. Ne? Und Genetik ist sowieso was sich erstens schon kompliziert anhört und so und kompliziert ist, muss man einfach so sagen.
Ist so.
Und ich glaube, da ist so der Kasus Knaxus. Ne? Es ist vor allen Dingen was, natürlich, wenn mal was nach außen getragen wird, wie beispielsweise eine Unterkieferverkürzung oder so ein Bent-Nose-Syndrom oder sowas, also so ein, ich sag jetzt mal, so ein Korkenzieherschädel. Das sind ja alles Sachen, die man sieht.
Ja.
Aber so Geburtenraten, die in den Keller sausen können, ne? Oder irgendwelche ernährungsphysiologischen Vorgänge, die nicht mehr im Reinen sind. Das ist alles unsichtbar. Und das ist halt schwierig, das sichtbar zu machen ne? Und zu erklären.
Frank, wie siehst du das? Glaubst du auch, dass es unterschätzt wird? Noch?
Ja, natürlich. Also es wird massiv unterschätzt und auch massiv runtergespielt. Also es bedurfte ja hier und dort auch tatsächlich Whistleblower, um die Informationen über solche Missbildungen nach außen zu tragen. Das heißt, einige wollen da nicht drüber sprechen, weil das natürlich auch hier und da die etablierte Praxis hinterfragt. Na, Rotwildgebiete, aber längst nicht nur. Wir müssen einfach klar machen, und da habe ich vielleicht auch vor 6, 7 Jahren den falschen Ansatz gewählt, weil ich habe tatsächlich zu oft über das Rotwild gesprochen. Man hätte überhaupt erstmal darüber sprechen müssen, dass das Rotwild ein hervorragendes Beispiel ist, an dem man das sieht.
Ja.
Aber es steht eben stellvertretend für alles da draußen, mit ganz wenigen Ausnahmen, sind alle Tierarten da draußen davon bedroht.
Ja.
Oder betroffen zumindest erstmal. Das geht los bei Insekten, Amphibien bis hoch zum Rotwild.
Mhm.
Ja. Und da müssen wir wahrscheinlich auch, ich habe und Asche auf mein Haupt, ich soll von Julian grüßen. Und wir haben auf dem Weg hierher, während er am Seitenstreifen stand, lange telefoniert. Und wir müssen auch tatsächlich vielleicht einfach mal neue Wege gehen und uns wirklich Beratung holen, wie wir dieses Thema besser in die nicht jagende Öffentlichkeit bringen. Denn da muss es hin.
Ja.
Wir leben zwar alle in unserer Blase, aber die Blase reißt im 21. Jahrhundert nichts mehr. Wir sind 0,5% der Bevölkerung.
Ja.
Und wir sind nicht mehr in der Politik vernetzt.
Wir sind keine Lobbyarbeit. Es ist wahr. Ich habe eine Frage dazu. Wenn ihr auf den Hegeschauen unterwegs seid, seht ihr dann anders auf die Trophäen als wahrscheinlich der in Anführungszeichen Normaljäger oder Normaljägerin? Und erkennt ihr da auch schon was? Also habt Michael, Frank, Jan, Ich bin jetzt, frag jetzt ganz frech dazwischen.
Also ich bin auf recht vielen, Entschuldigung, wenn ich gleich weitermache. Ich bin aber auf, werde auf recht viele Versammlungen eingeladen. Und ja, also man guckt ganz anders. Wahrscheinlich gucken wir alle ganz anders da drauf. Aber das Entscheidende ist, ich bin tatsächlich ganz dankbar dafür, dass wir diese Missbildungen haben.
Okay.
So haben wir etwas, an dem wir es festmachen können. Mhm. Wenn wir nur über genetische Verarmung sprechen würden und es gäbe nicht diese missgebildeten Tiere da draußen, dann würde das noch viel schwerer sein, die Botschaft rüberzubringen.
Klar.
Denn das große Problem, was wir eigentlich haben, das ist nicht, dass der Unterkiefer ein bisschen verkürzt ist oder der Schädel ein bisschen verdreht. Das Riesenproblem, was wir haben, ist, dass die Arten genetisch verarmen. Und die sind jetzt, beim Rotwild kann man es leider nicht anders sagen, die sind also leider in Anführungsstrichen, die sind jetzt maximal gut an die Verhältnisse jetzt angepasst. Mhm. Wir haben teilweise Zwillingskälber, das kompensiert vielleicht auch hier und da dann geringere Fruchtbarkeit oder Kälberverluste. Also es kaschiert so ein bisschen andere Entwicklungen. Aber wir haben das Riesenproblem, wenn sich die Rahmenbedingungen jetzt verändern. Denn kann so eine Art, die maximal gut angepasst ist, an die vergangenen Rahmenbedingungen ganz schnell eben verschwinden.
Ja, die Anpassungsfähigkeit letztendlich, ne, die da flöten geht.
Ja.
Und das ist das, was ich gerade versucht habe darzustellen. Das ist ja nichts Haptisches. Das ist ein Gedankenspiel, sage ich jetzt mal. Und das jemandem beizubiegen und das vielleicht auch noch in die Zukunft zu denken, das ist so die große Krux, vor der wir, glaube ich, stehen. Und deswegen bin ich da ganz deiner Meinung, es ist gut, dass man eben so einen verdrehten Schädel hat oder sowas. Das ist ja auch pressefähig, wenn man es mal so sagen will.
Ne? Genau, ich habe da was aus der Praxis, im Kontakt mit ein paar Gamekeepern aus Schottland. Und die haben dieses Jahr, war der trockenste und wärmste Frühling, Sommer, den die da oben hatten. Wir haben festgestellt, dass das Rotwild über dem normalen Durchschnitt in die Flüsse gezogen ist, um sich abzukühlen. Hm. Ich habe ein Bild. Da standen 50 Stück Rotwild auf noch so einem Flecken Schnee in der Landschaft und haben versucht, sich eben an die Temperaturen abzufedern. Also das Rotwild leidet schon unter den steigenden Temperaturen, das ist deutlich zu merken. Und das sind auch Dinge, die, wenn halt die genetische Verarmung weiter fortschreitet, sind die halt nicht mehr so gut in der Lage, das abzufedern. Ne?
Aber was mir von dir noch fehlt, Jan, ist die Antwort der Ursprungsfrage und zwar... Glaubst du, dass wir das unterschätzen, das Thema?
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ich habe mich in den letzten 1,5 Jahren sehr intensiv mit der Thematik beschäftigt und auch in Vorbereitung für den Podcast mal rausgesucht, was für Wildarten denn überhaupt an genetischer Verarmung leiden und bin da auch über die ein oder andere interessante Sache gestolpert. Also beim Waschbär, das kennen wir aus der Jagdschule noch, die Gründerpopulation waren 4 Waschbären.
Hm.
Ja. Ich habe da mal gegoogelt, also wir haben etwa 1,5 Millionen Waschbären, die alle von den 4
abstammen.
Gut, da ist nochmal im Zweiten Weltkrieg eine Bombe in so ein Tiergehege gefallen und da sind noch ein paar ausgebrochen, aber die Gründerpopulation bei den Waschbären, die sind wahnsinnig eng miteinander verwandt. Mhm. Dann noch eine andere Sache, die fand ich sehr interessant, und zwar genetisch verarmt, nennt sich der genetische Flaschenhals. Wenn also über eine lange Zeit sehr wenige Individuen einer Art sich miteinander verpaaren mussten, dann werden sehr viele genetische Merkmale eben werden dabei verloren. Und unser Dachs zum Beispiel ist durch den genetischen Flaschenhals gegangen. Und zwar ist in den 1960er, 1970ern ist gegen die Tollwut vorgegangen worden und man hat diese Fuchsbauten begast mit Blausäure und Phosphorgas.
Ja.
Richtig nett. Hauptsächlich hat man das im April und Mai gemacht, weil dann auch Katastrophe, ne? Dachs und Fuchs teilen sich einen Bau und hauptsächlich hat das richtig zugeschlagen bei den Dachsen. Und da gibt es eine Studie, 1972, die habe ich gefunden. Da hat man untersucht im Hessischen, da konnten 85% des hessischen Raums untersucht werden und hat festgestellt, dass die Population auf unter 10% zusammengeschrumpft waren, nur durch die Begrasung. Ja. Streckenweise ist das bei 3% gewesen, die dann noch übrig waren. Das ist europaweit passiert so. Ja. Die sind also durch den genetischen Flaschenhals gegangen und werden da auch genetisch verarmt sein. Ich bin mir sicher, da gibt es keine Studien, wie die genetische Vielfalt beim Dachs ist. Aber de facto ist das halt so. Ne. Und wir haben auch Ersten, Zweiten Weltkrieg haben wir hier hinter uns. Da ist so viel passiert. Da sind
das ist ja der Eingriff. Das war ja nicht nur, dass die Tatsache, dass sehr viele dann draußen waren und dann natürlich auch nicht als Nichtjäger logischerweise dann Notstand war, Hunger natürlich.
Richtig.
Und da wurde halt nicht drauf geachtet, was da auf dem Kopf ist in Anführungszeichen,
richtig,
sondern da wurde dann danach gehandelt.
Aber das sind halt auch alles Faktoren, die damit einfließen. Veränderungen der Kulturlandschaft und diese Kriege. Ich habe ein interessantes Beispiel. Gut, das ist jetzt Italien, Fall für Deutschland. Habe ich da nicht so viel gefunden in den letzten Jahren. Da ist die Abruzzengans, die war verteilt auf dieses Mittelgebirge, was sich durch ganz Italien zieht. Und das ist innerhalb dieser beiden Weltkriege zweimal durch diese Überjagung und Übernutzung der Bestände durch einen extremen Flaschenhals gegangen und es hat 30 Jahre gedauert, bis sich dieser Bestand auf 800-900 Stück wieder hochgesetzt hat. Also das heißt, die ist extrem verarmt. Ne? Ja. Und das sind alles so Faktoren und ich denke, das wissen wir alle gar nicht. Also wenn ich jetzt nicht die vom Hubert Zeiler dieses Buch gelesen hätte, wäre ich da nie drauf gekommen. Ne? Und ich bin halt so ein Nerd, ich merke mir sowas.
Ist das? Echt? Merkt man gar nicht.
und ja, aber das sind halt die Dinger, weißt du, wenn du das dann mitbekommst, an wie vielen Punkten diese Wildarten so verarmt sind, dann macht das schon nachdenklich. Und ich denke, das ist eine meiner Motivationen auch, da halt nicht locker zu lassen. Ich habe viel da auch vom Frank mitbekommen in den Jahren. Nur das, ja, was da halt so alles zusammengekommen ist, das Wiesen zum Beispiel. Da gab es 1922, wurde ein Zuchtbuch gemacht. Da gab es noch 54 Stücke auf der Welt.
Jan, es ist super interessant. Behalte ganz viele Beispiele im Kopf. Wir haben noch ganz viele Fragen.
Ja.
Ich merke, ihr brennt total dafür. Das finde ich auch richtig, richtig gut. Du hast jetzt gerade so schön gesagt, es gibt so viele Einflussfaktoren, ne, ob das Kriege sind, ob das jetzt die Geschichte mit dem Fuchsbau, einfach um die Population runterzubringen wegen der Tollwut und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eine provokante Frage, und zwar wir als Jägerinnen und Jäger. Wir spielen ja auch noch eine Rolle. Und wie sieht's eigentlich aus, wenn wir in diese Bestände eingreifen und sie regulieren und lenken, auch mit den Abschussplänen, die ja da sind. Ne? Jeder, der ein Revierpächter ist, der hat natürlich damit auch zu kämpfen oder beziehungsweise hat er dann bestimmte Zahlen auch zu erfüllen. Spielen wir da nicht auch ein Stück weit Gott?
Ich würde, also ja, die Frage ist super. ich denke, das ist so unfassbar unbewusst passiert. Also ich denke, bei diesen Hegezielen, wie wir wollen den starken Sechser haben und was weiß ich was und tun alles dafür, dass wir den starken Sechser-Rehbock da rumlaufen haben und das am Ende passiert ist, dass die dann alle von dem einen Sechser eben abstammen und wir am Ende da alles nur noch Brüder rumlaufen haben, die sich weiter vererben. Da muss man vielleicht mal kritisch drüber nachdenken, über diese Hegeziele, die wir in unseren Revieren haben, ne? Ist sowas, was mir gerade spontan dazu in den Kopf kommt.
Michel, also man sagt ja den Medizinern auch ein bisschen nach, sie sind gottesähnliche Geschöpfe.
Oh, vielen Dank. Ja. Aber das ist ja auch ein bisschen Eigenlob jetzt. Ja. Da muss ich mich ins Abseits stellen, auf jeden Fall. Nein, ich habe jetzt gerade, wo Jan ein bisschen darüber gesprochen hat, es ist eine sehr große Frage. Mit so einem Transzendenzpotenzial, würde ich ja fast behaupten. Ich habe aber ein bisschen drüber nachgedacht. Aber ich glaube, die Antwort wird dem nicht gerecht. So aus der Pistole geschossen, ist es schwierig, da eine Antwort drauf zu haben, finde ich. Aber wenn ich jetzt so an was Gottesgleiches denke, dann würde ich immer da eine Art Schöpfungsgedanken unterstellen. Jetzt gerade persönlich so aus dem Bauch heraus. Das würde für mich damit zusammenhängen, dass wir aktiv versuchen, etwas Neues zu erschaffen, beziehungsweise die Wildarten, die wir hier haben, zu verändern. Und das ist ja eigentlich gar nicht unser Ziel. Ganz im Gegenteil. Wir wollen ja die Wildarten, wie wir sie hier haben, erhalten. Also gehen da etwas konservativer ran, sage ich jetzt mal. Und zwar in der Art und Weise, in der Vielfalt, in der wir sie hier haben, in einem gesunden Zustand erhalten. Ich kann die Frage verstehen. Ich tue mich aber schwer damit, das mit etwas Gottesähnlichem zu vergleichen.
Also ich glaube, das ist auch ein löblicher Gedanke zu sagen, wir wollen diese Artenvielfalt erhalten. Aber ich sehe, dass ganz viele, gerade beim Geweihträger und Gehörnträger, dann natürlich auch eher vielleicht danach entscheiden, über Leben und Tod. Und
definitiv.
Das ist ja die Frage, wir entscheiden über Leben und Tod. Und das ist dieser Gottesgleiche oder beziehungsweise dieser Gottgedanke, der damit spielt.
Na, ich glaube, dass das was sehr Natürliches ist. Wie gesagt, mit diesem Begriff Gott, da stoße ich mich gerade so ein bisschen dran. Ich glaube, dass es was sehr Natürliches ist, weil wir einfach eine Spezies sind, die eben den anderen überlegen sind. Und der Wolf irgendwo in Brandenburg oder Niedersachsen, der macht sich natürlich nichts daraus. Das ist kein höher denkendes Wesen, würde ich ihm jetzt mal unterstellen. Aber wir haben eben diesen Anspruch an einen Gesunderhalt. Und ja, da muss man dann wiederum die Frage stellen, ob die Selektion, die wir betreiben, gerechtfertigt ist. Ob das jetzt wirklich dann der große Geweihträger sein muss oder ob es ein im Wildbrett starkes Stück sein soll.
Oder ob es der Nachbar erlegen darf. Ich glaube, diese Tragweite der Frage ist vielleicht gar nicht so bewusst. Nur wenn ich jetzt aus meinem persönlichen Bereich erzähle, unser Revier grenzt an den Staatsforst, unser Revier grenzt an einen Privatwald, unser Revier grenzt an die Bundesstraße, unser Revier grenzt an ein Dorf. Also wir sind einmal richtig eingekesselt. Und da ist halt die Frage, welche Entscheidung fälle ich, wenn ich draußen bin als Jägerin? Ist das der Grenzbock, den ich dann erlege? Ist das dann ein Grenzbock oder ist das jetzt, führe ich das damit aus? Also das ist so ein bisschen so dieser Gedanke. Vor allem,
wenn ich immer nur den Grenzbock erlege.
Genau.
Verhindere ich nicht damit den genetischen Einzug von außen.
Genau, also damit selektieren wir ja auch schon. Ne?
Damit, ja, aber das ist für mich auch wieder ein anderes Paar Schuhe. Da muss ich sagen, ich habe da tatsächlich auch schon ein paar Mal mit Jan drüber gesprochen, dieses Grenzbock-Phänomen, sage ich jetzt mal, oder der Kofferraumhirsch oder wie auch immer man es jetzt sagen will. Wenn wir hier großartig über Lebensraumzerschneidung sprechen und dass wir etliche Wildquerungshilfen bauen müssen, wenn wir da die Grenzen durch Feuer aufrechterhalten, ja, ne, sage ich mal, dann können wir da uns, genau, können wir so viel Geld da in den Raum schmeißen, wie es nur geht, solange wir die Tiere dann nicht jagen lassen. Und das ist was, wo ich sagen könnte, das ist was Gottesgleiches, beziehungsweise was, na, auch nichts Gottesgleiches, aber was Vernünftiges, was dem zuträglich ist, was bei uns eigentlich schon im Gesetz steht, in Paragraph 1. Hm. Ja, also die Pflicht zur Hege und vor allem die Sicherung der Lebensgrundlagen, ja, der Wildarten, die wir haben.
Warum jagen wir an der Reviergrenze anders als im Kern? Das kann nicht sein. Wir müssen den gleichen Maßstab überall anwenden.
Frank.
Das Schöne bei dem Thema ist, die Hauptlast, also Rehwild wandert auch, aber die Hauptlast des Wanderns macht beim Rehwild Gott sei Dank das weibliche Wild. Hm. Und das wird ja an der Grenze in der Regel leben gelassen. Aber wir müssen uns einfach mit der Wildbiologie auseinandersetzen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und da ist das auch das, was ich seinerzeit in den klassischen Jagdkurs mitgegeben bekommen habe, zu kurz gesprungen. Man darf nicht aufhören, über solche Sachen sich Gedanken zu machen, zu lernen, wenn man durch ist mit dem Jagdschein. Hm. Und das ist ganz wichtig, dass wir eben das beim Rehwild mitdenken, bei allen Wildarten mitdenken. Welche Folge hat mein Eingriff jetzt?
Ja.
Und das ist, ich mache es jetzt mal wieder am Rotwild fest, weil es eben tatsächlich ja einfach sehr gut geeignet dafür ist, durch sein sehr präsentes Wanderverhalten. Den Wanderhirschen, dass wir den nicht auf dem Wanderkorridor schießen, das haben fast alle auf dem Schirm. Mhm. Wir müssen vielleicht nur tatsächlich mal drüber nachdenken, wie wir die Menschen kompensieren, die sozusagen durch ihres vorbildliches Verhalten auf den Wanderkorridoren sich für die gesamte Population einsetzen. Mhm. Aber ganz oft höre ich, den hatten wir noch nie gesehen auf dem Brumpfplatz.
Ja.
Jetzt hängt er da, ist er nicht toll.
Jetzt hängt er
da,
ja, genau.
Und ich denke, ja, großartig. Ich will denn in dem Moment auch nicht die Freude an der Erlegung verringern. Natürlich freut man sich dann mit, aber wir müssen auch auf dem Brumpfplatz überlegen, wenn den Hirsch hier noch nie jemand gesehen hat, ist das vielleicht einer, der gerade durch Versuch und Irrtum den Weg gefunden hat, ja, auf einen anderen Brumpfplatz und sich jetzt für uns vererben möchte.
Ja.
Und dann müssen wir den halt leben lassen.
Genau, für Blutwäsche sorgt sozusagen.
Ja. Aber das mit dem Rotwild ist ein gutes Beispiel. Lass mich da mal einsteigen. Und zwar, also der Rothirsch, der gilt ja vielen als Heiligtum in der Jägerschaft. Oh. Sind wir uns ja einig, ne? So. Ist diese Verehrung eurer Meinung nach Fluch oder Segen, wenn wir nüchtern über die Bestandsregulierung und die Genetik sprechen wollen?
Fluch. Also die Jagd auf den Rothirsch ist das große Manko. Ansonsten hätten wir eben ganz andere Organisationen, die sich mit uns für das Rotwild einsetzen würden. Aber letztendlich, ja, sind wir Jäger quasi da, das Manko, was dafür sorgt, dass nicht andere NABU, WWF und dergleichen auch im großen Stil sich mit für den Schutz einsetzen. Also an der Basis arbeiten wir ganz oft mit denen zusammen. Das klappt teilweise großartig. Also beim Lebensraumverbund kann man hervorragend mit den Menschen reden. Wenn man denen eben auch klar macht, guck mal, wenn wir jetzt hier einen Wanderkorridor schützen, der hilft dann am Ende bis hin zu Fledermäusen.
Ja.
Ne? Also das zieht sich durch das ganze Geflecht da draußen durch. Aber da müssen wir eben tatsächlich viel härter arbeiten. Gäbe es uns Jäger nicht, würden die alle mit Feuer und Flamme für die genetische Sanierung des Rotwildes kämpfen.
Wie seht ihr das, Jan?
Ich bin da wahrscheinlich auch bei dem eher, tendiere da eher zum Fluch. Rotwildreviere sind super teuer. Es hat aber auch den Vorteil, dass sich sehr viele solvente Menschen mit dem Thema Rotwild beschäftigen und dadurch haben wir wahrscheinlich so eine gute Lage in den Untersuchungen auch, weil halt Gelder fließen können und es Sponsoren gibt, die solche Sachen vorantreiben. Persönlich habe ich da nicht so drüber nachgedacht bisher. Ich glaube, also für mich persönlich ist der Umgang mit dem Wild, ob es der Fuchs oder der Wolf ist, ist mir egal. Es ist eine Kreatur in unserem Lebensraum und ich glorifiziere die nicht. Genauso ist es beim Rotwild oder im Rehbock. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung und vor allem haben die ihre Dienstleistungen, die in den Ökosystemen machen. Also beim Rotwild ist es gut erforscht, dass die Samen verbreiten wie kaum eine andere Art, die Schalenwildarten.
Ja.
Und das darf halt nicht vergessen werden. Und es ist auch ein Segen, weil diese Wildarten für eine Art der Samentransportiererei sorgen, die wenig andere Wildarten eben können. Und Das darf halt in der aktuellen Diskussion um Wald vor Wild oder Wald mit Wild einfach nicht vergessen werden, dass diese Tiere einen hohen ökologischen Wert darstellen. Mhm. Und der darf nicht, und der wird immer vergessen. Also so ist mein Eindruck. Ja. Genau, also es ist Fluch und Segen. Ne?
Wo du jetzt vom Geld sprichst, mir ist kein Projekt bekannt, was von privaten Geldgebern finanziert wurde, was sich zurzeit für das Rotwild einsetzt. CEC engagiert sich zunehmend, das finde ich großartig, fantastisch. Aber so solvente Privatpersonen, da gibt es zwar Gespräche, aber von den laufenden Projekten da draußen in den letzten Jahren ist mir kein einziges bekannt, was von Privatpersonen finanziert wurde. Meines Wissens nach, aber man mag mich da bitte eines Besseren belehren, ist das alles staatlich finanziert?
Man hat so den Eindruck, dass diese Rotwildforschung wahnsinnig überpräsent ist und viele andere Wildarten in diesem Bereich eben nicht so stark untersucht werden. Woran liegt das deiner Meinung nach?
Also ich habe ihn vorhin schon einmal erwähnt. Also der Erste, der dafür gesorgt hat, dass geforscht wird, ist Herr Hewiger. Der hat gesagt, die gehören nicht so. Mhm. Ja. Ne? Guckt mal genau hin. Der ist teilweise auf Hirschfeste gekommen, verspätet. Weit mal Zeil gesagt, zum Hegeabschuss. Und alle gucken ihn groß an. Ja, da vorne liegt nicht nur ein kapitaler Hirsch, der hat auch verkürzten Unterkiefer. Ja. Das hat dafür gesorgt, dass tatsächlich die ersten Forschungsprojekte losgetreten wurden. Ja. Und natürlich sind da einflussreiche Menschen dahinter, aber wir müssen wirklich daran arbeiten, dieses unfassbar viele Geld, was in der Jagd ist, auch für Forschung und Schutzprojekte zu mobilisieren. Ich hoffe, dass wir mit Rotwildes im Fauder auf einem relativ guten Weg sind. Da gibt es ganz tolle Leute, mit denen wir großartige Gespräche haben. Aber da hängen wir wirklich hinterher, auch gemessen am angelsächsischen Raum. Die mobilisieren ganz anders Gelder aus den wohlhabenden Jagdschichten.
Michel, wie sieht es bei dir aus, Fluch oder Segen?
Genau, ich wollte jetzt auf die Ursprungsfrage auch nochmal eben zurückkommen. Ich muss sagen, ich würde mich auch eher anschließen, dass es eher ein Fluch ist. Ich sehe es aber auch als zweischneidiges Schwert. Ich meine, das Rotwild ist ja nicht nur bei uns Jägern, sondern auch gesellschaftlich so ein bisschen mythisiert. Ich meine, ich komme jetzt aus dem Sauerland, wenn man da im Sommer mal so ein bisschen über die Dörfer fährt, dann hängt da aus jedem Fenster eine Schützenflagge raus und in, ich sage jetzt mal, 40% der Fälle ist auch ein Hirsch drauf. Ne? Ja. Und auch als Kulturgut ist es ja auch mythifiziert worden. Nicht nur bei uns, sondern in ganz Europa, würde ich jetzt mal sagen, der heilige Hubertus. Klar. Ne? Da sind wir wieder.
Ja, sind wir sind beim Hochwild, ne? Es ist halt auch
Der
Adel verpflichtet sozusagen, der hat halt auch dafür gesorgt, dass das Wild genau
das absolut.
Was halt überall
glorifiziert. Und in seiner Darstellung ist es jetzt erstmal nicht schlecht, würde ich sagen, weil ich habe als kleiner Junge habe ich immer gedacht, oh, ich will mal ein Stück Rotwild sehen. Einfach mal sehen. Mhm. Und zwar jetzt ohne Zaun, einfach mal in freier Wildbahn. Da habe ich dem total nachgeeifert, bis zu meinem 17. Lebensjahr, als dann passiert ist tatsächlich. Und ich glaube, dass es vielen anderen Leuten genauso geht wie mir damals, die vielleicht einfach gar keine Möglichkeit haben, das Wild auch jagdlich mal zu erleben. Ja. Und ich glaube, dass dadurch auch durch den Drang, es vielleicht auch mal zu bejagen oder es vielleicht selber mal die Möglichkeit zu haben, es zu sehen, auch ein gewisser schützenswerter Charakter entstehen kann. Ja. Das glaube ich schon. Letztendlich ist es ja, die Jagd in Afrika beispielsweise, ist letztendlich nichts anderes. Durch die Jagd wird da dem Wild ein gewisser Wert gegeben für die dortige Bevölkerung.
Das
hatten
wir ja schon mal das Thema.
Wurden Sie in der Folge auch gesagt.
Richtig, genau. Andererseits würde ich aber auch sagen, eigentlich ist das, was Jan gerade angesprochen hat, in meinem Sinn, es ist halt relativ exklusiv gehalten, auch deswegen. Ne? Und diese Exklusivität trägt dem wiederum nicht zu, möchte ich behaupten. Da dann auch innerhalb der Jägerschaft das auch teilweise abgetan als Wild der Reichen, so nach dem Motto. Ich habe kein Geld für ein Rotwildrevier. Was soll ich mich da jetzt großartig mit dem Rotwild beschäftigen? Ja, das habe ich tatsächlich habe ich schon öfter gehört. Ja. Und es ist Freude und Leid zugleich.
Das ist auch der Grund, warum auf der Strecke zwischen den einzelnen Gebieten dann eben der mal der wandernde Hirsch kommt, dass der dann geschossen wird, ne? Weil das so exklusiv ist.
Nee, ich sag dir, was passiert. Das, die Sache ist, dass du Rotwild nicht am Brunftplatz schießt, sondern auf dem Wechsel. Mhm. Und das kommt dann natürlich dann durch so eine Wand, durch so einen Korridor natürlich dann dementsprechend so gut. Und du erlegst Wild nicht auf dem Rumpfplatz.
Ja, machen schon viele. Für viele ist das das Highlight des Jagdjahres.
Ja, auf dem dann nachher. Aber wenn du vor der Brunft loslegst, dann wird eher auf dem Wechsel erlegt als auf dem Platz. Das zumindest ist das bei uns der Fall.
Aber wir haben regionale Unterschiede. Das möchte ich nochmal sagen. Also natürlich ist, also da, wo wir heute die Rotwildgebiete haben, das sind ganz maßgeblich die ehemaligen höfischen Bereiche. Mhm. Also das sind die Bereiche, die in Südwestdeutschland das Rotwild gerettet haben. Ansonsten gäbe es hier gar keins mehr. Mhm. Aber jetzt sind es goldene Käfige. Aber im Norden und Nordosten haben wir ganz andere Strukturen. Da kommt also bei uns ja auch Rotwild regelmäßig auch in Gemeindejagden vor. Da sind das nicht nur die Reichen.
Richtig.
Na, also wir haben ganz andere soziale Schichtungen, ja. Je nachdem, wo wir in Deutschland hingucken. Also von daher, ich kann mich in die Lage hereinversetzen, dass es in einigen Bereichen natürlich sehr elitär ist. Bei uns ist es nicht so, Gott sei Dank. Und vielleicht sorgen wir ja gemeinsam dafür, dass es denn eben auch weiter in die Fläche kommt, weil das ist letztendlich der Schlüssel dazu, dass wir Populationen wieder vernetzen. Und dann verliert es auch an dieser Elitarität. Dann kommt es wieder dorthin, wo es ursprünglich war, nämlich ins ganze Bundesgebiet. Unterm Strich müssen wir nämlich auch festhalten, dass wir auf 70-80% unserer Landesfläche das Rotwild ausgerottet haben.
Ja.
Und jeden Tag
ist erhalten. Ich habe es gesagt, und die Ausrottung praktisch weiter erhalten.
Ja, ganz genau. Ja. Genau. Jeden Tag halten wir an dieser Entscheidung fest.
Ja.
Ne? Und das gilt es zu überdenken.
Aber die Diskussion, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, wie die läuft mit Waldbesitzern, Forst und so weiter, wenn wir das Rotwild in ganz Deutschland verbreiten. Das wird super.
Naja, ich sehe das auch bei aller Evidenz und bei aller wissenschaftlichen Lage, sehe ich das allerdings auch mal ganz romantisch.
Ja.
Und jagdlich, weil ich mir denke, es ist schon imposant.
Absolut.
Wenn du ein Rotwild, wenn du Rotwild im Revier hast oder wenn du ein Rotwildrevier hast und dann das erste Mal auf dem Brunnenpflaster, ich krieg jedes Jahr das Heulen. Sorry, dass ich das so sagen muss, aber ich krieg jedes Jahr Pipi in den Augen, wenn man dann das erste Mal den Hirsch röhren hört.
Das geht durch Mark und Bein.
Wahnsinn. Es ist halt auch, ne, nicht mal eben so.
Aber weißt du, wenn ich mir jetzt schon anschaue, bei uns in Franken, wenn ich mir die Abschusspläne fürs Rehwild anschaue, die sind sowas von jenseits von Gut und Böse.
Ja, du.
Die haben Rotwild mit Realität auch so gar nichts mehr zu tun. Und wenn wir da jetzt noch Rotwild haben, das wird bestimmt lustig.
Ja, aber wir müssen uns auch mal ehrlich machen. Ganz ehrlich, das Rotwild gehört ja gar nicht primär in den Wald. Wo entwickelt sich Rotwild in Deutschland gut? Da, wo der Lebensraum einigermaßen zu dem natürlichen Lebensraum passt.
Richtig.
Das ist in dieser halboffenen Landschaft in Nordostdeutschland.
Ja.
Ne? Also wir gerade jetzt in der Eigenjagd Ekold wieder, ich weiß es gar nicht mehr, 256 oder irgendwas Punkte, ohne großartig zu füttern. Da gedeiht das Rotwild. Und ich finde das so unfair, dass wir da immer den Wald-Wild-Konflikt draus machen. Zum einen kann der Wald keinen Konflikt mit dem Wild haben, die gehören zusammen. Aber zum anderen sind die Wälder tatsächlich die Bereiche, in denen das Rotwild eben vielerorts überlebt hat.
Mhm.
Wir haben es vorher, und das spielt schon der Konflikt, den nennt keiner mehr beim Namen. Der eigentliche Konflikt ist der Feld-Wild-Konflikt, weil wir es aus dem Offenland vertrieben haben. Und wir müssen einfach wieder schlaue Lenkungskonzepte etablieren, indem wir eben gucken, differenziert auf einen Lebensraum gucken. Wildarten, gerade das Rotwild, Rehwild nicht so sehr, aber das Rotwild lässt sich hervorragend lenken.
Ja.
Und dann muss es eben, da wo Jan gesagt hat, Bioingenieur, im Offenland, da zahlen wir unfassbar viel Geld, um Heiden und Moore freizuhalten. Wenn wir das Rotwild oder Wild im Allgemeinen in die Moore und Heiden wieder lenken, dann macht das für uns gratis.
Ja, und du hast das gerade so schön gesagt, also lenken. Und wir haben ja auch die Möglichkeit, unter anderem auch das Wild zu lenken, indem wir zum Beispiel Querungshilfen bilden und bauen oder aber auch Wildtierkorridore. Und die Frage ist, sind das echte Gamechanger oder sind das nur Leuchtturmprojekte? Weil bei uns in Brandenburg ist es so, dass auf einer ganzen langen Autobahnstrecke von ungefähr 150 Kilometern nicht eine Wildtierbrücke gebaut wurde. Und jetzt ist so die Frage, Frank, sollte das nicht überall so sein?
Ja.
Ist das ein Gamechanger? Ist es wirklich ein Gamechanger?
Ja, das ist ein Gamechanger, weil eine Autobahn mit Zäunen rechts und links wirkt wie eine Mauer.
Ja.
Also wir brauchen Wildquerungshilfen und wir brauchen viel, viel mehr. Solche Strecken darf es gar nicht geben. Wir müssen sie aber auch nicht so als Minimalkompromisse bauen. Wir müssen sie großzügiger denken. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Hamburger Norden. Da hat man Deckel über die A7 gebaut, damit man da Kleingärten und Parks drauf machen kann. Lass uns doch auch mal im großen Stil Lebensräume wieder vernetzen.
Mhm.
Zwei Punkte dazu. Das ist aber auch der politische Wille gefragt. Es gibt seit 2012 gibt es das Bundesprogramm Wiedervernetzung. Da hat sich die Regierung dazu bemüht, quasi aufzustellen, dass es absolut notwendig ist und dass sie sich eben dazu erklären, dass entlang der Autobahn die Lebensraumzerschneidung durch diese Wildbrücken aufgehört. Die haben in diesem Programm 93 oder sagen wir mal 100 prioritäre Stellen genannt, an denen solche Sachen aufgebaut werden müssen. Ich habe das bei mir im Kreis Neuwied, wo ich dieses Stück mit der Skoliose gesehen habe vor 8 Jahren, mal überprüft. In diesem Raum ist keine der dort genannten Wildbrücken oder Wildquerungshilfen gebaut worden. Hm. Und wenn wir dann diese Studie aus Baden-Württemberg angucken, wo innerhalb von 15 Jahren die genetische Vielfalt in diesen isolierten Populationen signifikant gesunken ist, ja, dann wissen wir, dass seit 2012 diese einen großen Anteil ihrer genetischen Vielfalt schon verloren haben. Also sie haben keine Zeit. Das ist so das Thema. Und dann das Nächste bei den Wildbrücken, da müssen wir Jäger auch mal selbstkritisch werden. Und das Thun-Institut hat eine Wildbrücke untersucht, die in der Schorfheide lag. Da waren zwei Wildpopulationen, also Rotwildpopulationen links und rechts der Autobahn. Und da wurde eine Wildbrücke gebaut. In den 3,5 Jahren, wo die das untersucht haben, sind 13.000 Stück Dammwild über die Brücke, 5.000 Sauen und 3 Stück Rotwild.
Ach krass.
Da siehst du, wie störungsempfindlich diese Wildart ist.
Ja,
so,
ist auch so.
Und da muss halt alles funktionieren. Das ist ein Zusammenspiel an, wie breit die Brücke ist, wie hoch die Mauern sind. Da geht es um Sichtschutz.
Stell mal eine Kanzel um im Revier. Was denkst du, was da los ist?
Ja, genau. So. Und das sind einfach Dinge, da müssen wir halt wirklich, wenn du in der Nähe von sowas jagst, dann hab das im Auge. Das ist so mal der kleine Aufruf in die Richtung.
Michel, ist das auch für dich ein Gamechanger? Sagst du, das ist notwendig? Du bist ja als vielleicht auch aus tiermedizinischer Sicht.
Absolut. Und das ist nicht nur, nochmal, es ist ja nicht nur fürs Rotwild. Es ist ja für alle möglichen anderen Tierarten.
Genau,
Fuchs, Dachs, was weiß ich. Ja. Das möchte ich nur wirklich nochmal betonen, weil es mir persönlich wichtig ist, dass es jetzt nicht säkular ist, diese Lösung. Und ich achte es als Lösung, absolut. Ne?
Ich meine, ne, auch der Wolf läuft ja logischerweise auch über so eine Wildtierbrücke. Also es ist ja, ich glaube, es ist einfach, wir selber sind ja daran schuld, wir als Menschen sind ja daran schuld, dass wir den Lebensraum zerschnitten haben, weil wir halt gerade diese Flächen halt auch für unsere Autobahnen oder Bundesstraßen brauchen. Aber ich finde, letztendlich ist es auch so, gerade um so eine Sachen oder beziehungsweise um diesen genetischen Austausch weiterhin und die Blutwäsche, sag ich jetzt mal, ganz neudeutsch.
Ja, zu erneuern, aufrechtzuerhalten oder überhaupt wiederherzustellen.
Genau, das ist für jede Wildart. Also es ist halt, klar, ist das ein Rotwild ist ein gutes Beispiel, aber wie wir gerade schon gehört haben von Jan, die sind halt auch super empfindlich, ne?
Ja. Und auch da möchte ich nochmal sagen, das ist ja wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da hängen meines Erachtens nicht nur wir Jäger dran, wir haben aber einen großen Anteil daran.
Genau, wir Menschen.
Wir als Jäger haben natürlich die Pflicht, nicht sofort alles, was links oder rechts auf der Wildbrücke dann rauskommt, umzulegen. Das ist einfach so. Auch vielleicht ein bisschen bescheidener zu werden, was das angeht, möchte ich behaupten. Andererseits, man sieht es bei dir ganz oft, Frank, da oben in Schleswig-Holstein, kollidiert es mit wirtschaftlichen Interessen und dann wird es zugebaut, die Möglichkeit, die man hat. Oder man bekommt die Möglichkeit gar nicht aufgrund der baulichen Verhältnisse. Hm. Deswegen sage ich, wir sind nicht allein auf weiter Flur. Da gibt es auch andere Leute, die sich mal die Stiefel anziehen sollten.
Das hat aber auch was mit Wissen und Sensibilisierung der Bevölkerung zu tun. Und da ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, an dem wir mal angreifen müssen.
Wir nehmen ja heute hier in der Messe Dortmund auf. Jagd und Hund. Der Jagd und Hund gibt es natürlich auch immer viel Podiumsdiskussionen, Diskussionen über die Verantwortung der Jagd und die Traditionen.
Mhm.
Wie seht ihr das denn? Welche Verantwortung trägt denn die Jagd, wenn unsere eigene Tradition im Widerspruch zu den Erkenntnissen der Wildbiologie stehen?
Der romantische Jagdgedanke, meinst du?
Frank, wo siehst du denn die Widersprüche?
Naja, also wir wollen den stärksten Hirsch im Revier haben.
Den dicksten Bock.
Was wir vorhin gesagt haben, wenn dann mal ein Hirsch in einem Nicht-Rotwildrevier auftaucht, dann muss der an die Wand, so weiter.
Also klar, wir sind Jäger, ne?
Klar,
also,
klar.
Ich habe gerade einen Artikel geschrieben, ich will da jetzt nicht so wahnsinnig viel vorgreifen, aber dieser Trieb zu jagen, der hat uns zu dem gemacht, was wir heute
absolut
sind. Das Hegeziel des reifen Hirschen, aber reif meine ich jetzt nicht 10 Jahre, sondern eher 13, das ist auch gut, das tut auch der Population gut. Welche Schönheitsideale wir jetzt an die Hege ansetzen, das sollte man hinterfragen.
Mhm.
Ich tue mich gar nicht so schwer mit den Traditionen im Allgemeinen. Gerade mit Blick auf die Weitgerechtigkeit können wir das vielleicht auch noch mal ein bisschen gar nicht oft genug thematisieren. Was meinen wir denn wirklich mit Weitgerechtigkeit? Und in dem Feld sehe ich persönlich jetzt nicht so die wahnsinnige Spannungsfälle.
Also erstens sehe ich da eigentlich auch keinen großartigen Konflikt. Ich würde jetzt mal das Beispiel Rehwild nehmen. Da gibt es auch sogar eine relativ gutes übertrieben. Aber da gibt es 1-2 Studien, die beim Rehwild beispielsweise auch darlegen, dass die schwächeren Böcke, die man jetzt im Revier hat, die eben nicht vielleicht körperlich in der Verfassung sind, allzu weit zu wandern. Auch die jungen Böcke, also Frank hat es ja gerade gesagt, ne, während der Rehbrunft wandert das weibliche Rehwild, auch die jungen Böcke suchen sich dann mal einen Einstand im April, wenn es dann mal Lafka gibt. Die wandern halt eben nicht so weit wie stärkere Jährlinge beispielsweise. Ne? Deswegen ist ein Selektionsabschuss dahingehend auch förderlich, ne, würde ich jetzt mal sagen. Und das, worauf ich gerade hinaus wollte, wir müssen ja nicht in alten Traditionen verhaftet bleiben, ja, sondern man kann es ja anpassen. Man kann sich am Alten orientieren und die halt einfach vielleicht ein bisschen pimpen.
Jans, wie siehst du das?
Ja, Tradition. Ich habe drei Bücher oder drei Sachen, die mir da gerade einfallen. Ich habe gerade auf dem Tisch liegen bei mir zu Hause das Buch der Jagd aus dem 14. Jahrhundert. Da werden Jagdtechniken gezeigt.
Das habe ich auch.
Das ist ein ganz tolles Buch, kann ich jedem empfehlen, der mal sehen möchte, wie man vor 600 Jahren in Frankreich gejagt hat. Aber das Interessante ist, wie man einen Hirsch hetzt, ist da zum Beispiel das Thema Hetzjagd ist heute verboten. Ja. Das zeigt halt einfach, dass sich die Jagd bis heute wahnsinnig weiterentwickelt hat und traditionelle Jagdmethoden eben aufgegeben worden sind, weil Technik eingeführt wurde. Ich erinnere mich dabei an das Lehrbuch für Jäger und solche, die es werden wollen. Ich habe es auch mal Michel gegeben. Und da beklagt sich der Autor über, da in den Anfangsseiten über die Einführung der Feuerwaffe, dass das ganze jagdliche... Ja, ihr lacht heute, aber... Er sagte, dass...
Der Untergang der Weitgerechtigkeit. Ja,
genau so hat er es genannt.
Mein
Lieblingsthema.
Lieblingsthema.
Es würde zur Oberflächlichkeit verkommen durch die Einführung der Feuerwaffe. Und das ganze Jagdwissen der vorderen Generation wird alles verloren gehen. Wir haben Michel vorhin ein Bild gezeigt, da haben die so einen Pferdewagen mit Ästen und Blättern getarnt und mit der Armbrust dann auf Hirsche geschossen. Mhm. Und da bin ich froh, dass wir heute eben Jagdwaffen haben, mit denen wir in der Lage sind, tierschutzgerecht und schnell tötend ein Tier zu erlegen. Da muss ich sagen, Jagd muss wandelbar bleiben. Traditionen sind super wichtig. Zum Beispiel das Jagdhorn ist ein Identifikationsmerkmal der Jägerschaft. Also das Jagdhorn, wie es in dem Buch der Jagd gezeigt wird, ist heute in Frankreich noch aktiv. Also es ist also eine wahnsinnig lange Tradition. Das kann man ja weiter behalten, sich aber trotzdem im Sinne des Wildes eben die neuen Erkenntnisse zugute lassen. Das heißt, man muss ja seine Identität nicht aufgeben.
Das stimmt.
Darf ich noch eine Sache aber zu den Wildbrücken sagen?
Ja, natürlich.
Also ganz zum Schluss müssen wir da auch noch mal explizit drauf zurückkommen. Aber da sich ja teilweise auch Rechnungshöfe mit Wirtschaftlichkeitsrechnungen für Wildbrücken befassen, möchte ich noch einmal sagen, nur weil da vielleicht ab und zu über eine gewisse Brücke selten eine gewisse Wildart rüberläuft, heißt das nicht, dass die Brücke an sich nicht erfolgreich ist. Die kann für ganz andere Tierarten gestaltet worden sein.
Nee, das haben wir ja gesagt.
Absolut. Ne, das ist tatsächlich ganz wichtig zu verinnerlichen. Es ist nicht immer das Rotwild. Ganz oft eigentlich müsste man die wahrscheinlich sogar Biotopbrücken nennen, einfach einen plastischeren Namen finden.
Krötenwanderung zum Beispiel.
Ja. All solche Dinge.
Ja, ne? Überraschenderweise. Surprise, wir haben ganz viele andere Tiere noch.
Von daher, man muss immer unterscheiden. Auch eine Brücke, die eben gezielt aufs Rotwild ausgelegt ist, funktioniert großartig. Wenn dann nur Ende August und ich sag mal so Ende September, Oktober ab und zu mal Rotwild rüber geht und den Rest des Jahres sich da eben das Dammwild ein- und ausstellt, alles in Ordnung. Man muss immer differenzieren und wir dürfen nicht eben, weil sonst kommt der nächste Rechnungshof um die Ecke und sagt, hier sind aber nur X rübergelaufen, das ist ja total das Desaster. Nein, da müssen wir leider jedes Mal einen Tick tiefer gucken.
Ja, die Frage ist auch so ein bisschen, inwieweit sind wir bereit, Naturraum zu zerschneiden? Ne?
Also wir sind sehr bereit dazu, wir machen es jeden
ist
Tag.
Leider, ja, und das ist leider auch der Kasus Knaxus an der ganzen Sache. Ohne da jetzt aber aus persönlichem Interesse oder beziehungsweise auch leider aus persönlichem Leid, bei uns im Revier wird jetzt eine PV-Anlage gebaut. Ich sehe das und wir sind Rotwildgebiet. Das ist harter Tobak, ganz ehrlich. Also ich habe da gestanden und habe die ganzen Fähnchen, die Grenzfähnchen gesehen und mir sind die dicken Kullertränen über die Wangen gerollt. Weil ich weiß, okay, die 80% der Freifläche sind jetzt hinüber.
Ja. Nichtsdestotrotz muss man auch da den Kompromiss finden.
Ja, aber der Kompromiss wäre natürlich, wenn man, und da muss ich aufpassen, dass ich mich jetzt nicht gleich in Rage rede, wäre ja dann mit den entsprechenden Jägerinnen und Jägern vor Ort das vielleicht auch mal abzustimmen.
Absolut. Ja, sorry, wenn ich da einhaken muss, weil das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir Jäger, nicht nur du, ganz viele fangen an, sich mit diesen Projekten auseinanderzusetzen, wenn der Zaun gebaut wird.
Genau, und das ist und deswegen bin ich ganz schnell dabei gewesen, als es hieß, es soll gemacht werden und der Vortrag wurde gehalten und dann direkt eigentlich, also bei uns ist noch toi, ich klopfe jetzt auf Holz, imaginär noch kein Bagger da aufs Revier gefahren. Ja, es ist aber auch der Faktor, warte kurz, du darfst sofort weiterreden, dass ganz viele ja gar nicht informiert werden darüber.
Ja, und das ist die Hohlschuld. Also wir können nicht sagen, mich hat keiner informiert. Alle diese Projekte werden in Gemeinderäten diskutiert.
Ja.
Und mein Gott, die treffen sich einmal im Monat. Da kann man doch mal auf die Tagesordnung gucken und sich mal dort einfinden. Ja. Dann ist man ganz früh dabei. Und dann gibt's zumindest in einigen Bundesländern auch Zusammenschlüsse von Naturschutzverbänden, die dann gemeinsam Stellungnahmen verfassen. In der Regel sind da die Landesjagdverbände auch dabei. Da sieht man dann sogar, das Wochenprogramm, mit welchen Projekten die sich befassen, da kann ich mich auch noch einbringen. Aber das muss ich eben machen.
Ich glaube, das beraten wir beide mal offline, weil da kann ich auch ein paar andere Sachen dazu sagen. Nichtsdestotrotz, du sagst das schon ganz richtig, wir sind auch in einer Hohlschuld. Sind wir Jägerinnen und Jäger nicht nur Teil der Lösung, sondern vielleicht auch Teil des Problems?
Ja, da du mich jetzt anguckst, ja klar, sind wir auch Teil des Problems.
Ja, was können wir denn tun, damit es anders wird, Frank?
Du, wir müssen, also klar, ich meine, wir werden ja aus alle, die wir hier am Tisch stehen, sind aus unterschiedlichen Motivationen, aus unterschiedlichen Gründen Jäger geworden.
Genau.
Also ich kann jetzt nicht von jedem erwarten, dass er oder sie sich eben so mit Feuersbrunst, so wie wir hier, für das Wild einsetzt. Aber wenn wir auf die Waldgerechtigkeit anstoßen oder singen, dann gehört eben auch Mindestmaß an Einsatz dazu. Dann können wir nicht nur ernten. Dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, was unser Handeln und auch wenn es nur das Fingerkrummachen für Folgen hat. Ja. Und wir müssen uns auch ein klein bisschen für die Tiere da draußen einsetzen. Nicht nur fürs Rotwild. Die Menschen haben keine Ahnung, auch viele, die auf dem Land wohnen, die haben keine Ahnung davon, was da draußen passiert, was da draußen lebt. Und wir müssen denen das erklären. Wir sind die Stimme der Wildtiere und müssen rausgehen. Am besten fangen wir im Kindergarten an. Und wir fangen an, Aufklärungsarbeit zu machen. Was lebt da draußen? Und wenigstens die wesentlichen Bedürfnisse einmal kundtun. Und das funktioniert. Ich bin ja sehr umtriebig. Ich habe letztes Jahr für den Landesjagdverband in Schleswig-Holstein einen parlamentarischen Abend organisiert. Tatsächlich der erste in 75 Jahren. Aber als ob wir das so geplant haben, habe ich meinen Keynote gehalten und nach mir spricht die Landtagspräsidentin Christina Herbst. Und sie sagt, Herr Zabel, ich bin wirklich vom Fach. Sie war verantwortlich für die Landesplanung. Aber ich hatte ja keine Ahnung. Und das müssen wir ändern. Und das kann keiner außer uns, weil keiner kennt die Viecher da draußen so gut wie wir.
Michael, was können wir tun?
Ich glaube, dass die Jagd mehr Bescheidenheit braucht. Ich gehe jetzt gerade wieder aufs Schießen.
Das ist interessant, da bin ich jetzt gespannt, wie das kommt.
Ich glaube, dass man sich mittlerweile auch in Zeiten von Social Media, ich will ja jetzt hier nicht den großen Hammer heben, aber dass man sich zu sehr vergleicht. Dass der Nachbar hat vielleicht 20 Sauen geschossen oder sowas und da muss ich jetzt nachholen. Ne? Und da gehe ich jetzt wieder auf den Grenzbock oder was weiß ich. Die wichtigsten Schüsse, das, was wir unmittelbar ändern können, wir müssen uns, also ohne dass ich jetzt sage, wir sind schon irgendwie im Gemeinderat gewesen oder sowas oder haben uns was angehört. Das definitiv auch. Wir müssen da definitiv aktiver werden, da bin ich mir absolut sicher. Und zwar in der breiten Masse. Das dürfen nicht nur irgendwelche Speerspitzen sein oder das jetzt hier irgendwie, ne? Also das darf nicht, ja, Leuchttürme beispielsweise. So, der wichtigste Schuss ist eigentlich der, der im Lauf bleibt. Und da muss man noch nicht mal was für tun als Jäger. Einfach sitzen bleiben und die Waffe vielleicht beobachten und die Waffe vielleicht in der Ecke stehen lassen auf dem Hochsitz. Man kann sie ja mitnehmen. Aber nochmal, der wichtigste Schuss ist der, der eben nicht bricht in den meisten Fällen.
Ich höre schon den Aufschrei der Abschusspläne, der Erfüllung der.
Nein, das meine ich gar nicht.
Wir als Jäger, ne, dass ich verstehe dich total. Nur die Frage ist natürlich, wenn du gerade, Carsten hat vorhin gesagt, die Zahlen, die auf dem Abschussplan stehen, die sind exorbitant.
Und ich weiß auch, dass das im Konflikt mit der Realität steht, was ich hier gerade sage. Aber trotzdem, wir machen das vielleicht auch unter einem eigenen Deckmantel manchmal. Ein gutes Beispiel ist, ich jage im Märkischen Kreis und da grenzt das Ebbegebirge dran. Und da habe ich jetzt das Beispiel Rotwild. Vor ein paar Jahren streifte dann nämlich mal, das wurde natürlich sofort auf allen Kanälen dann publiziert, ein junger Hirsch, ein junger Rothirsch. Und das ist relativ selten, dass da mal einer aus dem Ebbegebirge hochkommt zu uns. Und da hat keiner gesagt, nee Mensch, den lassen wir jetzt aber mal leben, dass er irgendwie im Arnsberger Wald rauskommt, sondern da wurde natürlich gesagt, wenn dann mir an der Kehrung kommt,
genau, dann fällt er.
Da weiß ich, was ich mache.
Klar.
Ne? Und diese Bereitschaft muss sich einfach ändern. Und das, was Frank gerade gesagt hat, die Aktivität. Ne? Die Aktivität nicht nur mit der Büchse oder eben ohne die Büchse, wie auch immer. Die Aktivität in der Gesellschaft, die muss steigen. Und vielleicht auch in der Gemeinde, weil da sind wir die Praktiker, da genau vor Ort, in den Gemeinden, in denen wir jagen. Und da können wir am besten mitsprechen.
Ja, wir schimpfen uns immer so schön als Naturschützer, Jan. Ja. Ich sag das jetzt so, ne? Aber es ist, was können wir denn tun? Ich meine, genau, du hast dich ja dafür, du brennst ja regelrecht dafür.
Ja, genau. Ich habe das geschrieben, als ich mich vorstellen sollte. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass Jagd ein wahnsinnig tolles Werkzeug für Natur und Tierschutz und Tierwohl sein kann, wenn es richtig angewendet ist, und aber auch ein tolles Lösungswerkzeug für den Mensch-Tier-Konflikt. Ja, wann sind wir Naturschützer? Was ich glaube, ich habe jetzt, als ich Frank und Michel zugehört habe, darüber nachgedacht, was ich zu der Frage sage. Und ich glaube, die Jagd muss sich reformieren. Wir stehen wahnsinnig unter Druck. Guck dir Rheinland-Pfalz an, das Jagdgesetz, das ist ein Waldschutzgesetz. Ich habe aufgrund dessen, das ist einer der Punkte, warum ich deswegen mein Revier gekündigt habe, weil ich das so nicht mehr mittragen möchte. Ich bin Jäger, weil ich mich für Wildtiere einsetzen möchte und nicht um Tiere umzulegen. Das ist nicht der Ansatz. Ja. Und der politische Gedanke dahinter und diese einseitige Perspektive auf diese Wildart und die Jagd, das muss reformiert werden, das geht so nicht. Also Jagd steht wahnsinnig mit dem Rücken an der Wand, weil es von allen Seiten beschossen wird. Und ich glaube, dass wir als Jäger uns reformieren müssen in diesem Gedanken Naturschutz, weil wir haben ein wahnsinniges Problem mit dem Artensterben und die Ökosystemstabilität ist auch so ein großes Thema, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe, ist gefährdet, wenn wir es nicht schaffen, diese Wildarten, die Schlüsselrollen und auch alle anderen, wenn wir die nicht anfangen zu schützen. Und da müssen wir ran. Das ist, glaube ich, so die Kernbotschaft von mir.
Anfangen wir ja zum Beispiel auch schon, wenn wir Wildkrankheiten, was wir ja alle als Fachgebiet in der Jagdausbildung haben, wenn das ein bisschen erweitert.
Ja, klar.
Ja, genau. Was muss ich tun, um meine Wildarten gesund zu erhalten, in genetischer Hinsicht, aber auch in allen anderen? Das müssen wir, glaube ich, einfach entweder in Weiterbildung oder in den Jagdschein rein.
Wir müssen aber auch helfen, Konflikte zu entschärfen. Und gerade dieser Wald-Wild-Konflikt, also ich sag mal so, wir stehen in einigen Bundesländern vor der Bejagung des Wolfes. Mhm. Und das kommt mit ganz eigenen Herausforderungen. Uns ist das Rotwild schon seit ewigen Zeiten anvertraut für die Bejagung. Aber auch da, und nicht nur beim Rotwild, auch beim Rehwild, beim Dammwild, machen wir eben tatsächlich krasse handwerkliche Fehler teilweise, die dazu führen, dass es diesen Konflikt überhaupt gibt. Guckt euch mal an, wo in Waldrevieren die Hochsitze stehen. Ja, an der Esungsfläche, ne?
Klar.
Esungsfläche, Esungsschneise. Aber zeig mir mal ein Stück Wild, das jemals auf einer Wiese einen Terminaltrieb verbissen hat oder beim Fegen einen jungen Baum pulverisiert hat.
Stimmt natürlich.
Ja, genau. Also wenn wir diesen Konflikt entschärfen helfen wollen, dann müssen wir da jagen, wo es zugegeben nicht so nett ist, aber wo es sinnvoll ist.
Das stimmt.
Also ich sehe schon kommen, das Thema, das ist brennt. Gigantisch und ich glaube, wir sollten mal über einen zweiten Teil diskutieren.
Lass uns auch weiter diskutieren.
Aber ich glaube, wir haben definitiv gesehen, dass die genetische Vielfalt kein Randthema ist, sondern entscheidend für die Zukunft unserer Wildtiere. Vicky, was meinst du?
Auf jeden Fall. Das Thema brennt nicht nur hier bei uns am Tisch, sondern überall in ganz Deutschland und auch in anderen Ländern logischerweise. Und wir haben noch ganz viele spannende Fragen eigentlich dazu. Nichtsdestotrotz, war es uns ein inneres Blumenpflücken. Es interessiert mich nämlich, dieses Thema brennt auch auf meiner Seele, nicht nur aus persönlichen Gründen, sondern auch aus medizinischen Gründen. Nichtsdestotrotz freuen wir uns, dass ihr unsere Gäste hier heute wart, dass dieses Thema einfach so breit aufgestellt ist, dass man es selbst in der XXL-Folge nicht abhandeln kann. Das haben wir ja hier heute gesehen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich natürlich für euer Kommen, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wirklich von Herzen. Es ist wirklich auch ein Herzthema für euch. Man merkt es auch, ihr seid da alle voll dabei und ihr brennt da richtig für die Sache. Und deswegen würde ich sagen, mein lieber Carsten, ich habe so viele Sachen mitgenommen, aber heute ist hier...
Auf alle Fälle, also ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiter diskutieren können. Und wie gesagt, gucken mal, vielleicht nehmen wir das ja nochmal auf, das ganze Thema. Ja, auch danke von mir, dass ihr da wart. Und wie die Vicky schon gesagt hat, ich habe selten gemerkt, dass eine Gruppe so für eine Sache brennt wie ihr. Das finde ich gut.
Auf jeden Fall. Also vielen Dank an Jan.
Danke, dass ich hier sein konnte. Danke, dass ich hier sprechen konnte. Bis zum nächsten Mal. Würde mich freuen.
Auch vielen Dank an dich, Frank.
Ja, auch danke euch. Eine Sache ist mir allerdings noch ganz wichtig. Wir haben nämlich den satirischen Grünbrückenpreis ins Leben gerufen, den Highway to Fail, um eben auf dieses schwere Thema mal mit einer Prise Humor aufmerksam zu machen. Also schaut euch das einfach an. Wird jetzt im September auch in der Wild und Hund sein. Und ihr könnt auch auf rotwildes-deutschland.de gehen, da findet ihr es auch. Es geht darum, dass wir uns ein Lagebild verschaffen, wo eben missbräuchlich mit Wildquerungshilfen umgegangen wird, wo diese vielleicht verbaut wurden, wo diese als Wanderwege genutzt werden oder wo sie einfach nur schlecht geplant wurden. Also ihr könnt da auch tolle Sachen gewinnen, also würde mich freuen, wenn ihr euch da einbringt.
Ja, siehst du, wir sind selbst in der Verabschiedung, brennt ihr noch für die Sache. Michel, auch für dich.
Herzlichen Dank für die Möglichkeit und vielleicht an alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn das jetzt gleich vorbei ist, dann vielleicht überlegt ihr einfach mal, wie ihr euch einbringen könnt, im Kleinen oder im Großen, denn jeder kann irgendwie ein bisschen was bewirken, würde ich sagen.
Das hast du schön gesagt.
Oder?
Das hast du sehr schön
tolles Schlusswort.
Absolut. Dementsprechend vielen Dank fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da auch da draußen natürlich, und an meinen allerliebsten Co-Host. Schön, dass wir da sind.
Ja, absolut. Absolut.
In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen natürlich wie immer ein kräftiges Weidmannsheil.
Und allseits guten Anblick. Macht's gut.
Weidmannsheil.
Weidmannsheil.
Weidmannsheil. Weidmannsheil.